Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Sachwertinvestments sind zwar beliebt, allerdings ist dieser Markt für viele Personen etwas undurchschaubar. Auch wenn man sich vielleicht mal gerne ein schönes Bild kaufen würde, was durchaus auch eine gute Anlage sein kann. Wie startet man mit Kunstinvestments? Worauf muss man da besonders achten? Das bespreche ich heute hier an der Frankfurter Börse mit dem Börsenexperten und Kunstmarktexperten Manuel Koch von Inside Wirtschaft. Manuel, vielen Dank, dass du dir heute hier die Zeit nimmst.
Danke für die Einladung.
Manuel, du beschäftigst dich seit Jahren mit modernen und zeitgenössischen Kunstinvestments, hast auch selber eine recht starke Sammlung inzwischen. Wie beginnt da der Einstieg? Gibt es da irgendwelche Hürden oder kann man da ganz unkompliziert mit loslegen?
Ja, ich glaube, für viele ist das schon mal so eine Hürde, wenn man in einer Galerie schaut, vielleicht noch durchs Fenster und denkt, was soll ich da? Gucken die mich komisch an? Kann ich mir vielleicht sowieso nicht leisten? Hohe Preise? Und diese ganzen Vorurteile, die muss man einfach mal ablegen. Und wenn man Spaß dran hat, einfach öfter mal zu Galerien gehen, zu Eröffnungen von neuen Shows gehen. Und dann bekommt man, glaube ich, auch so dieses Fieber, das ich dann so in den letzten Jahren erfahren habe. Und mittlerweile bin ich da sehr stark aktiv, kenne in Berlin die ganze Kunstszene sehr gut. Und das macht dann eben auch Spaß, wenn man die Galeristen kennt, die Künstler kennt, die Entwicklungen sieht. Und in der Hinsicht nicht denken, es gibt nur den Picasso für ein paar Millionen, sondern es gibt ganz viel tolle zeitgenössische, moderne Kunst von jungen Künstlern, die erschwinglich ist. Von, sage ich mal, 1.000 Euro bis 10.000 Euro kriegt man schon ganz wunderbare Sachen. Nach oben hin geht es natürlich immer noch weiter. Aber ich sag mal, in dem Bereich findet man ganz viel. Und mein größtes Investment sozusagen ist in den Künstler erst einmal selbst. Das ist mir ganz wichtig, gerade bei jungen Künstlern, dass ich den unterstütze. Mhm. Als zweites die Freude, die ich habe. Das ist für mich sozusagen die schönste Rendite, die Freude am Werk. Und als drittes dann vielleicht auch noch die Rendite finanziell gesehen, weil der Preis steigt. Ehrlicherweise muss man sagen, dass 90% der Werke im Wert nicht steigen werden, sondern einfach nur schön sind, um als Dekoration zu Hause zu haben.
Wie erkenne ich denn jetzt gute Kunst? Also wenn ich das Ganze auch wirklich als Investment sehen möchte, gibt es da irgendwelche Punkte, wo du sagst, okay, daran kannst du schon mit einer ganz guten Wahrscheinlichkeit erkennen, dass sich dein Investment rentieren kann?
Ja, also man muss wirklich so ein bisschen unterscheiden zwischen Dekoration, wenn man irgendwo vielleicht mal was sieht in einem Laden, kostet ein paar hundert Euro, ist alles wunderbar, hat alles seinen Wert und Sinn auch, aber das ist dann wahrscheinlich kein Investment, was mit den Jahren im Wert steigt, sondern im Gegenteil, wenn du es gekauft hast, wirst du es am nächsten Tag wahrscheinlich nicht mehr für den Preis verkaufen können. Das ist die eine Seite und auf der anderen Seite gibt es dann Kunst, vor allen Dingen in New York, sage ich mal, das ist so das heilige Land, die vier ganz großen Galerien sind da und die Künstler, die vertreten, das sind die, die vom Investmentcharakter her gesehen wahrscheinlich die größten Potenziale haben, aber man darf jetzt nicht denken, dass die Galerie um die Ecke vielleicht gar kein Potenzial hat. Also in Berlin gibt es auch ganz große deutsche Galerien, zum Beispiel Galerie König, Max Hetzler, Judin, Esther Schipper. Das sind ganz tolle, große Galerien, die weltweit auch aktiv sind und auch die haben ganz tolle Künstler, die im Preis wahrscheinlich dann in den nächsten Jahren steigen werden. Aber was gibt es sonst noch für Kriterien? Also da guckt man natürlich auch, bei welchem Professor, an welcher Universität hat derjenige studiert, hat er einen Abschluss gemacht. Was für mich mal das Entscheidendste eigentlich ist, wie ist die Bildsprache? Hat der Künstler eine ganz eigene Bildsprache? Wenn das nicht vorhanden ist, würde ich zum Beispiel nie ein Werk kaufen, weil ich ein Bild sehen möchte und ich weiß genau, das ist jetzt der eine Künstler und das ist für mich praktisch das wichtigste Erkennungsmerkmal. Und dann geht es natürlich weiter mit, bei welchen Ausstellungen war der Künstler vertreten, ist er in großen Museen, bei wichtigen Sammlern. Das sind ganz ausschlaggebende Kriterien und dann steigt der Wert auch immer und dann sieht man halt eine Preisentwicklung.
Im Vergleich zu anderen Märkten, wie steht denn da der Kunstmarkt aktuell? Gibt es da Korrelationen, dass man sagt, okay, wenn die Börse runtergeht, dann geht der Kunstmarkt nach oben? Ist das komplett von anderen Märkten losgelöst? Wie sieht es da aktuell aus?
Also man muss sagen, so in den letzten 10 Jahren hat sich der Kunstmarkt nicht so sehr bewegt. Wir haben zum einen zur Finanzkrise 2008, 2009 deutlich gesehen, dass es runtergegangen ist, einfach weil die Superreichen, die sehr, sehr viel Kunst kaufen, dann mit der Finanzkrise beschäftigt waren. Zu Corona ist es runtergegangen und man muss sagen, im vergangenen Jahr 2023 lag der weltweite Umsatz auch nur bei 65 Milliarden Dollar. Das ist ein bisschen weniger als im Jahr davor. Die Online-Verkäufe sind leicht gestiegen, im Vergleich auch vor zu Corona sowieso noch deutlich gestiegen. Und wenn man so auf die letzten Jahre guckt, ist es so eher eine Seitwärtsbewegung. Und die meisten Werke, die gekauft werden, das sind sowieso Gemälde. Danach haben wir dann Skulpturen, Zeichnungen, danach NFTs, Drucke und dann Fotografie. Das ist so vielleicht so die Reihenfolge. Und man muss sagen, dass 80% der Kunst auf moderne Kunst fällt und zeitgenössische Kunst, also alles nach 1860 bis heute, das ist so das, was am häufigsten gekauft wird. Und der wichtigste Markt sind ganz klar die USA mit gut 40% Marktanteil, dann UK, dann China und Deutschland hat nur einen weltweiten Anteil am Kunstmarkt von 2%. Dafür haben wir sehr wichtige und tolle Künstler, die wir zu bieten haben, sind aber beim Sammeln nicht so groß dabei.
Es gibt ja auch den Art Price 100 Index. Was verrät uns dieser Index über die aktuelle Preisentwicklung?
Ja, da schaut man auf die Auktionen vor allen Dingen und Preise der 100 wichtigsten zeitgenössischen Künstler. Und da sieht man im Vergleich zum Beispiel zum S&P 500, dem US-Index, dass dieser Art Price 100 Index in den letzten Jahren doch wirklich deutlich nach oben gegangen ist. Also Kunstpreise sind immer höher geworden, vor allen Dingen bei den Auktionen Sotheby's, Christie's. Und das ist das, was man ja auch oft hört. Irgendwie der Picasso, der Banksy hat wieder Rekordsummen erreicht, ein Bild von Andy Warhol. Da sind ja astronomische Summen mitunter gezahlt worden. Und das spiegelt sich da wieder. Man darf das aber nicht eins zu eins mit dem Börsenindex vergleichen. Das wäre, wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht. Trotzdem muss man sagen, dieser Index und die Tendenz geht deutlich nach oben, dass bei den 100 wichtigsten Künstlern die Preise doch deutlich steigen.
Wenn wir gerade über Preise sprechen, wie entstehen diese Preise am Kunstmarkt? Weil häufig ist es ja so, dass wirklich komplett nachvollziehbar, etwas undurchsichtig. Ab und zu bekommt man ja auch mit, okay, geht das überhaupt mit rechten Dingen zu oder ist das alles nur Geldwäsche für die Superreichen? Was kannst du uns dazu sagen?
Ja gut, das kann bei einigen vielleicht auch der Fall sein, aber ganz wichtig, wie ich das schon gesagt habe, in welchen Galerien, in welchen Museen, bei welchen großen Sammlungen ist ein Künstler vertreten. Das macht ganz viel vom Wert mit aus, auch wie man in den Medien praktisch kommuniziert wird, stattfindet und das sind wichtige Dinge. Und dann zählt natürlich die Qualität vom Künstler, also es muss ganz klar diese künstlerische Qualität da sein. Es ist wichtig, dass das Werk jetzt eine ganz gute Größe hat, also nicht zu klein ist. Es muss unterschrieben sein, es muss natürlich ein einzigartiges Werk sein und dann kann man da schon auch ganz gut sagen, dass es sich auch vielleicht für ein Investment eignet. Ich gehe dann immer auch gerne noch nach der Faktorformel, also man kann Preise nach einer Faktorrechnung errechnen und da kann ich mal ein Beispiel machen, wenn ein Bild 100 cm hoch und 100 cm breit ist, dann rechnet man also 100 plus 100, ist dann 200 mal dem Künstlerfaktor. Bei einem Studenten sagt man, der ist ungefähr bei 10. Also die 200 mal 10 wären dann 2000 Euro netto für ein Bild. Der Künstler Norbert Bisky hat zum Beispiel schon einen Faktor von 250. Also das gleiche Bild würde dann 50.000 Euro bei Norbert Bisky kosten. Und Gerhard Richter, ein Superstar, hat einen Faktor von, ich sag mal, 20.000 ungefähr, kann man aber nicht so ganz genau sagen. Und dann würde das gleiche Bild da 4 Millionen kosten. Also so sieht man diese Unterschiede und für mich ist das eine deutliche Hilfe, Künstler untereinander zu vergleichen, zu sehen, wo sie vielleicht auch in ihrer Karriere gerade stehen.
Und diesen Faktor, der ist öffentlich aufrufbar oder muss man den sich selber etwas ausrechnen?
Den kannst du natürlich auch zurückrechnen, wenn du wenn du Preise hast und die Größe des Werks von jemandem. Also das mache ich immer, wenn ich sehe, das ist 1 Meter mal 1 Meter und dann rechne ich mir das dann eben selber aus, wenn ich den Preis da weiß. Und so hast du dann den Faktor und das vergleiche ich dann.
Wenn jetzt jemand von den Zuschauerinnen und Zuschauern sagt, okay, ich möchte loslegen mit Kunstinvestments, das hat mich wirklich überzeugt, welche Schritte würdest du empfehlen? Mit was fängt man am besten an?
Also vorbereiten. Und ich kann nur sagen, man muss Jahre wahrscheinlich in Galerien gehen, um so ein richtiges Gefühl zu bekommen. Also es ist nichts, wo du nur mal morgen auf den Knopf drückst und 3 Aktien ins Depot legst. Ich würde nicht einfach so in irgendeine Galerie gehen und etwas kaufen. Also man muss seine Hausaufgaben machen, man muss recherchieren, man muss den Künstler gut kennen, das Werk gut kennen und dann überlegen, was wäre da interessant. Man sollte sich auch Ziele setzen, wo will man eigentlich hin, wenn man sammelt. Will ich jetzt nur ein Bild für den Esstisch haben oder für die Couch, über der Couch, dann muss man sich vielleicht nicht ganz so viele Gedanken machen, aber wenn man dann eine richtige Strategie haben will, dann sollte man überlegen, was sammle ich überhaupt, welche Künstler, welche Richtung, und dann die Preise analysieren, die Qualität analysieren, schauen natürlich, dass es auch ein echtes Werk ist. Es gibt immer wieder Fälschungen, also auch das ist ganz wichtig. Bei jungen Künstlern, wenn man das direkt in einer Galerie kauft, ist es natürlich immer echt. Aber wenn man das vielleicht über andere Wege kauft, in einer Auktion, über einen Kunsthändler, dann muss man schon checken, wenn man viel Geld ausgibt, ob es ein echtes Werk ist. Und am Ende legt man sich fest, Kauf oder nicht Kauf. Bei mir ist es 99% nicht Kauf und ganz selten dann der Kauf. Aber das ist ja auch dann das Spannende.
Und wenn man dazu mehr Infos haben möchte, wenn man sagt, okay, ich möchte mich informieren, ne, ich möchte jetzt nicht einfach in irgendeine Galerie gehen und was kaufen, was sind so Kanäle, Inhalte etc., wo man da gute, fundierte Informationen zu bekommen kann?
Also zum einen, die Kunstwelt ist auf Instagram. Da musst du praktisch deine Recherche auch machen. Da kannst du aber die Künstler genauso gut dann auch schön verfolgen, in den Ateliers sehen, was die so machen, welche neuen Shows kommen. Das ist schon ganz wichtig. Und dann gibt es natürlich große Webseiten, also Artnet, Artnews, Artsy, da hast du die Informationen, da hast du Preise, da hast du Auktionsergebnisse, das sind ganz wichtige Recherchetools. Und dann gibt es wiederum auch ein paar Podcasts, die interessant sind, also zum Beispiel was mit Medien, Kunstblick, 30 Minuten Kunst, Atelier Talk, das sind so Sachen, die ich gerne höre, auch da hat man dann viele Infos.
Sagt der Finanz- und Kunstexperte Manuel Koch hier von Inside Wirtschaft hier an der Frankfurter Börse. Manuel, vielen Dank für deine Zeit.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.